Der sagte, wir wissen nicht, ob die Anke diesem Sketchformat lange erhalten bleibt, weil wir uns nicht sicher sind, ob ihrer Lustigkeit. Das war eine grandiose Fehleinschätzung.
All You Can Stream, dein Navigator durch die Streaming-Welt. Hi, ich bin Micha.
Und ich bin Melanie. Als Redakteure von TV Digital und Streaming interviewen wir Stars aus dem In- und Ausland.
Und besuchen regelmäßig aktuelle Dreharbeiten.
Hier verraten wir euch, welche Streaming-Neustart sich wirklich lohnt. Wir schreiben den dritten Freitag im Monat und damit ist es wie immer Zeit für eine neue Folge von eurem allerliebsten Lieblingspodcast und zwar von All You Can Stream. Hohe Anforderungen, die ich hier gerade stelle. Ja. Dem Podcast von TV Digital und Streaming. Micha hat sich gerade schon bemerkbar gemacht. Hallo Micha,
schön, dass du da bist. Allerliebsten Lieblingspodcast. Das ist echt eine hohe Latte, die du da legst.
Ja, ne? Aber man kann auch nicht sagen, das ist der eigene Lieblingspodcast. Das wäre schon sehr weird. Ich höre mir ja nicht meinen eigenen Podcast an, privat. Nicht? Nee, okay. Ich weiß nicht, was du machst, aber das können wir. Doch,
also ich höre mir unseren Podcast regelmäßig an, muss ich sagen. Also natürlich auch beruflich, aus beruflichem Interesse, was wir da alles so verzapft haben an Unsinn.
Ja, okay, das habe ich jetzt mal ausgeklammert, so Korrektur hören und so, ja, mal außen vor gelassen. Micha, du hast ein Thema an mich herangetragen im Vorfeld an diese Folge, über das du gerne sprechen möchtest und ich war verblüfft, ehrlich gesagt, dass wir über dieses Thema noch nie gesprochen haben, weil das in meinem Umfeld eigentlich jeder genau weiß, wie ich darauf reagiere, aber du wusstest es nicht. Du wolltest mit mir übers Kochen sprechen, das am Rande.
Jein, ich wollte eigentlich mit dir über Essen in Serien und Filmen sprechen. Also herangetragen, das läuft ja bei dir über deine Assistenten und dein Büro und ich kann dich ja nicht direkt ansprechen, wenn das ich da
Sekretariat,
ein Thema
ja, genau.
Sekretariat, genau, das muss dann auch alles rechtzeitig angemeldet sein. Nee, tatsächlich Essen in Serien, weil ich bin drauf gekommen, weil ja jetzt gerade die dritte Staffel von The Bear gestartet ist bei Disney Plus, also schon verfügbar, die neue Staffel. Wir haben ja auch schon über die Serie gesprochen, bevor alle anderen. Also fast bevor alle anderen. Ne? Ich weiß, im Oktober 2022 hatten wir zur ersten Staffel was gemacht. Da hatte ich ja auch gesagt, dass ich mich echt gefreut habe für Jeremy Allen White, der jetzt dann wirklich meine Hauptrolle bekommen hat, hat ja dann auch Preise gewonnen, völlig zu Recht. Aber zurück zum Thema Essen in Serien. Und da geht's ja um, du bist ja ganz oft bei dieser Serie in so einer Küchensituation und wie serviert wird. Und ich wollte mal fragen, wie es dir geht, wenn du siehst, wie Essen zubereitet wird oder wie in Serien gegessen wird, weil ich habe da ein sehr spezielles Gefühl zu diesem Thema und wollte mal hören, ob es dir da ähnlich geht.
Es lässt mich völlig kalt. Das dazu. Man muss an dieser Stelle vielleicht erwähnen, dass ich keine talentierte Köchin bin. Also ganz im Gegenteil. Ich versuche es regelmäßig, scheitere dann und muss es dann wieder an andere abgeben, weil ich das einfach, also ich, ja, nee, Kochen und ich, das sind, wir stehen auf Kriegsfuß miteinander. Deshalb, ich schaue mir das in Serien gerne an. Ich bewundere auch gerne, was die da auftischen, aber ich bin mir stets bewusst, dass ich niemals in der Lage sein werde, das in der Form nachzuahmen. Genau.
Das ist auch gar nicht der Effekt, den das bei mir hat. Bei mir, also gar nicht so, dass ich sage, oh, das probiere ich morgen aus. Also ich koche ganz gerne auf niedrigem Niveau. Aber das ist gar nicht bei der Effekt bei mir, sondern mir geht es so, wenn ich eine Serie schaue wie The Bear, wo dann die leckersten Sachen zubereitet werden, ich kriege Hunger.
Ach so,
Ich kriege richtig Hunger, insbesondere wenn es dann auch ästhetisch gefilmt ist. Es geht mir aber auch bei Kochsendungen so, wenn ich Kitchen Impossible, das geht ja auch ewig. Und je länger der Abend dauert und je später ich sowas schaue, desto schwieriger fällt es mir, das auszublenden, weil am liebsten würde ich dann noch was essen. Ich weiß aber auch, ich will so spät nicht mehr essen, weil es mir so schwer im Magen liegt, ich bald ins Bett gehe. Das sind meine Sorgen und Nöte.
Das ist so ein bisschen wie, als wenn du mit Hunger in einen Laden gehen würdest und einkaufen. Ne?
Ja, ja. Das ist ja auch die Todsünde tatsächlich, mit leerem Magen einkaufen.
Ja, ich kann das durchaus verstehen. Es kommt aber in dem Fall dann drauf an, was für eine Serie ich gerade schaue. Weil wenn ich dann so Sachen gucke wie Downton Abbey, wo du dann so diese elegant aufbereiteten Gerichte hast, die dann vielleicht ganz fernab von dem sind, was ich normalerweise esse, dann kommt das meistens bei mir nicht so unbedingt auf. Wenn das jetzt aber irgendwie ein Italiener ist, wo das spielt, dann können wir nochmal drüber reden, dann geht das eventuell.
Ja, also das stimmt. Das hängt natürlich da ab, was gekocht wird. Ne? Wenn es irgendwie bei Downton Abbey irgendwie Haggis ist, irgendwelche Schafsinnereien oder Minzpastete, da bin ich dann auch raus. Ne? Aber bei den Sachen von The Bear, das sieht schon alles sehr, sehr lecker aus. Ne? Und dann irgendwelche Nahaufnahmen auf die Pfannen und Ja, aber das ist dann anscheinend dann wirklich eher mein Problem.
Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen geschockt, dass das im Oktober 22 war, dass diese Serie rausgekommen ist. Das fühlt sich an, als wenn wir da gestern drüber geredet hätten. Und ich finde es so schön, dieser Hype, der da jetzt entstanden ist, weil der ist ja jetzt wirklich gewachsen im Laufe der Staffeln und das hat man ja nicht so oft. Meistens ist es andersrum. Man hat am Anfang den Hype und dann flacht er irgendwie so ein bisschen ab. Aber das hat sich ja jetzt hochgearbeitet.
Auf jeden Fall. Am Anfang war das so ein Geheimtipp, so ein Insider-Tipp und jetzt gefühlt ist das wirklich dann im Mainstream angekommen, wobei man da ja auch mal aufpassen muss, hatten wir, glaube ich, auch letztens mal das Thema, inwieweit man auch in so einer kleinen Blase drin ist. Ne? Das ist natürlich immer noch nicht die erfolgreichste Serie der Welt, ne? Aber durch die Preise, die es bekommen hat, durch die Aufmerksamkeit, die der Hauptdarsteller auch durch seine Werbeaufnahmen mit freiem Oberkörper bekommen hat, ist das natürlich präsenter geworden, ne?
Ich laufe regelmäßig an diesen Plakaten vorbei, wo er dann da hängt. Und ja, okay, ja, gut, dass wir das jetzt auch nochmal angesprochen haben. Ich weiß nicht, ob es zum Erfolg der Serie beigetragen hat, aber es ist, glaube ich, in vielen Köpfen präsent, auf jeden Fall.
Es war, glaube ich, eine Wechselwirkung. Ich glaube, es hat sich beides irgendwie dann bedingt.
The Bear ist bereits verfügbar mit der dritten Staffel. Und jetzt haben wir natürlich noch andere Sachen dabei, über die wir auch ein bisschen intensiver sprechen werden. Michael, du hast den Überblick, aber bevor du den jetzt vorstellen wirst, von mir erstmal wieder an euch der Aufruf. Genau, abonniert uns gerne, damit ihr immer im Bilde seid, wenn eine neue Folge von uns erscheint. Und folgt uns gerne auch bei Instagram, allyoucanstream_podcast. Da halten wir euch auch immer mit neuen Informationen auf dem Laufenden. Micha, so jetzt du gerne bitte. Was haben wir dabei heute?
Heute auf der Speisekarte haben wir Perfekt verpasst. Die erste neue gemeinsame Serie von Bastian Pastewka und Anke Engelke. Und du, liebe Melanie, du hast ein Interview mit den beiden geführt, auf das ich schon sehr gespannt bin. Ich habe es auch noch nicht gehört. Dann die Schicksalsjahre einer Prinzessin. Diesmal ist die Niederlande gemeint. Es geht um die Dramaserie Maxima, die auf wahren Begebenheiten basiert. Da muss ich mich bei dir nochmal schlau machen, wie wahr das alles wirklich ist. Dann, das Epos geht weiter, gemeint ist Herr der Ringe, die Ringe der Macht, zweite Staffel. Da hat unsere liebe gemeinsame Kollegin Melanie Kreuz, meine, muss ich ja den Nachnamen dazu sagen, es ist so ein bisschen verwirrend sonst, unsere liebe Kollegin Melanie hat Interviews mit den Machern geführt, worauf ich auch schon sehr gespannt bin. Die haben wir im Programm, mit ihr werden wir darüber noch sprechen. Und dann zu guter Letzt A Good Girl's Guide to Murder. Ist eine Krimi-Bestseller-Verfilmung mit dem Newcomer-Star aus Wednesday. Nein, nicht die, an die ihr gerade denkt, sondern die andere. Aber das erklären wir alle später. Ich hatte es ja schon gesagt, es ist das Traumpaar der deutschen Comedy. Gemeint sind Anke Engelke und Bastian Pastewka. Wir kennen sie gemeinsam als Sketchpartner in der Wochenshow, als Wolfgang und Anneliese. LOL natürlich zuletzt wirklich grandiose Auftritte hingelegt gemeinsam. Aber sie haben noch keine gemeinsame Comedy-Serie gedreht, überhaupt eine Serie gedreht. Und das ändert sich jetzt. Das ändert sich mit Perfekt verpasst. Das ist ab sofort bei Prime Video verfügbar. 8 Folgen gibt es insgesamt. Melanie, du hast mit dem Duo gesprochen, worauf ich sehr neidisch bin. Aber vielleicht, bevor du über das Interview sprichst, verrat uns erstmal, was passiert in der Serie.
Ja, wir haben zwei sehr sympathische Herren und Damen mit dabei, und zwar Marie und Ralf, die beide so ein bisschen in ihrem Leben feststecken, einander nicht kennen. Das ist ein zentraler Punkt in dieser Geschichte, aber eigentlich perfekt füreinander wären. Er ist gerade frisch geschieden, hat zwei Töchter, von der eine zum Beispiel bei ihm mit im Sportladen arbeitet, mit der anderen, der Teenager-Tochter, versteht er sich gerade nicht so gut. Und sie, hat eine Affäre mit ihrem Ex-Freund. Also es ist auch nicht so die beste Beziehungssituation, in der sie da gerade steckt. Wie gesagt, die beiden wären perfekt füreinander, verpassen sich aber immer um ein ganz, ganz kleines bisschen. Und man sieht immer, sie sind quasi nah aneinander dran, aber es klappt doch nicht so richtig mit dem Kennenlernen. Und das ist eben die Prämisse dieser Serie.
Das ist ja insofern ganz spannend, weil man ja eigentlich sonst immer sagt, das klingt ja jetzt eher so ein bisschen nach Romantic Comedy, also gar nicht so, wie man es vielleicht vermuten könnte, wenn man nur die beiden Namen hört. Eigentlich würde man ja sagen, von wegen, die haben so eine tolle Chemie miteinander, die muss man in möglichst viele Szenen gemeinsam stecken. Aber das scheint nicht die Strategie gewesen zu sein.
Nee, genau. Also der Titel ist da tatsächlich Programm. Ich habe jetzt nur die ersten 3 Folgen gesehen, weiter habe ich noch nicht schauen können. Aber da ist es so, dass sie nahezu nichts miteinander zu tun haben. Also immer ganz, ganz haarscharf aneinander vorbeikommen und man sich immer denkt, jetzt wird's was. Aber es wird einfach nichts.
Wir hatten letztens mal, ich glaube gar nicht on air, sondern privat oder in der Redaktion drüber gesprochen, dass du gerade so einen Pastewka-Marathon gemacht hast oder die Serie durchgeschaut hast.
Ja, ja. Ich habe lange nichts, also Bastian Pastewka, ich kannte den, ich war jetzt aber nicht so großartiger Fan oder irgendwas dergleichen. Und dann bin ich auf diese Serie aufmerksam gemacht worden. Muss ich sagen, das war jetzt auch ist meinem Freund geschuldet, der selber bereits großer Fan war. Und wir haben das gemeinsam durchgeschaut und ich war innerhalb kürzester Zeit wirklich total into it. Also das hat mir super gut gefallen. Ich musste regelmäßig so, so lachen. Und das war wirklich so die perfekte Serie, um abends ein bisschen abschalten zu können. Und deshalb bin ich jetzt auch mit großen Erwartungen natürlich in Perfekt verpasst reingetreten, weil ich so dachte, ja, mal sehen, ob er da jetzt so anknüpfen kann.
Und kann er?
Ja, kann er. Aber ich muss sagen, es ist natürlich eine andere Lebenssituation, wo wir uns jetzt wiederfinden. Ne? Also das vorher war er so schätzungsweise, glaube ich, so Mitte 30, als Pastewka damals angefangen hat. Und es ging eben so um diese Zeit, entscheidet man sich für eine Familie? Wie komme ich mit meiner Beziehung klar? Und jetzt ist das natürlich ein ganz anderes Lebenssetting, in dem die sich da gerade befinden. Eben frisch geschieden, wie ich schon sagte, so Mitte, Ende 50 gerade beide. Deshalb ist das einfach eine andere Ausgangssituation, da hat mich die andere ein bisschen besser inhaltlich abgeholt, aber nichtsdestotrotz ist das natürlich jetzt immer noch sehr, sehr witzig, wie er mit seinen Kindern umgeht, beispielsweise, wie die ihm dann als Loser betiteln, weil er gerade die Beziehung mit seiner Frau eben gefühlt an die Wand gefahren hat. Also es ist schon amüsant gemacht, ja.
Ich hatte gerade schon mal den Begriff in den Raum gestellt, Romantic Comedy. Würdest du sagen, dass man jetzt auch bei der neuen Serie so eine neue Seite von Pastewka und Engelke sieht?
Ja, also Romantik finde ich das gerade noch nicht so. Also, weil, wie gesagt, dadurch, dass sie sich halt die ganze Zeit verpassen, kommt da jetzt auch nicht so viel romantisches Gefühl auf. Es geht mehr darum, wie er jetzt zum Beispiel, also die Töchter wollen ihn dann verkuppeln, sagen, Papa, du musst doch mal wieder jemanden kennenlernen, hast du denn gar keine Bedürfnisse oder dergleichen? Und daraufhin stellt er sich natürlich ein bisschen dusselig an, dabei wieder jemanden kennenzulernen. Also es ist in dem Fall mehr Comedy als Romantik und deshalb sind das Fußstapfen, in denen wir Bastian Pastewka meiner Meinung nach auch schon oft gesehen haben. Also er weiß, was er da tut.
Er weiß, was er da tut. Sehr schön. Ja, das hilft doch auf alle Fälle. Ich hatte gerade schon die Chemie angesprochen zwischen den beiden. Die kennen sich seit Jahrzehnten, seit Wochenshow-Zeiten in Sat.1. Inwieweit hast du diese besondere Chemie auch im Interview gespürt mit den beiden?
Also ich finde, die sind einfach schön miteinander anzusehen, weil du merkst, dass die einfach schon sehr, sehr lange gut befreundet sind und sich einfach wahnsinnig gut kennen. Und ich glaube, das ist auch in einem Interview immer von großer Hilfe, weil die einfach auch genau wissen, was der andere sagt und sich darauf verlassen können in irgendeiner Art und Weise. Ja, also sie haben im Interview natürlich auch zurückgeblickt auf die gemeinsame Zeit, auf die Verbindung, die sie seit langem haben und wie es dazu gekommen ist, dass jetzt diese Serie finally entstanden ist. Und ja, genau.
Dann würde ich sagen, hören wir rein ins Interview mit Bastian Pastewka und Anke Engelke.
Ich freue mich sehr, dass Sie heute dabei sind. Herzlich willkommen bei All You Can Stream, Anke Engelke und Bastian Pastewka.
Hallo, guten Tag, wir freuen uns sehr. Danke für die Einladung.
Hallo Melanie, schön, dass wir hier sein dürfen.
Ich habe direkt am Anfang eine Frage zu Perfekt verpasst, der neuen Serie von Ihnen beiden. Und zwar kreuzen sich in der Serie die Wege ja erstmal überhaupt nicht und Ihre eigenen Wege kreuzen sich ja schon seit vielen, vielen Jahrzehnten mittlerweile regelmäßig. Was würden Sie denn sagen, was hätte die 90er-Version von Ihnen damals gesagt, wenn Sie gewusst hätten, dass das über viele, viele Jahrzehnte auch mit Ihnen beiden gemeinsam weitergehen würde?
Das ist eine schöne Frage, weil wir sehr da...
schöne Frage. Ja.
Ne, weil wir in den 90er Jahren ja beide noch recht verstrahlt waren. Ich bin zwar ein bisschen älter als Basti, aber ich hinke immer so gut 10 Jahre hinterher, um irgendwas zu raffen. Insofern waren wir, als wir uns kennenlernten, quasi gleichaltrig. Wir haben uns 1996 kennengelernt im Rahmen der Sat.1 Wochenshow und sind erst so ein bisschen umeinander gekreist wie zwei Tiere irgendwie, die sich beschnuppern. Ich war ein bisschen misstrauisch. Ich kannte Basti nicht, kannte seine Arbeit nicht und dachte so, was ist denn das für ein Vogel? Der ist ein bisschen, der ist ja so, der wirkt so unfunky. Und dann stellte sich raus und das ging relativ schnell. Der ist funky für 10, aber einfach nicht auf den ersten Blick, sondern der weiß so viel. Der ist, was das Komödiantische angeht, ein absoluter Experte. Der hat vor und hinter der Kamera ein göttlich gutes Timing. Und all das habe ich dann Gott sei Dank kapiert, dass daraus eine 28-jährige oder eine Freundschaft werden würde, die 28 Jahre jetzt schon auf dem Buckel hat. Das haben wir beide nicht kommen sehen.
Perfekt verpasst ist jetzt die erste gemeinsame fiktionale Serie, die entstanden ist. Jetzt muss ich da erstmal nochmal nachhaken, warum hat das denn so lange gedauert, bis so ein Projekt jetzt den Weg gefunden hat?
Ja, wir waren so schüchtern möglicherweise, auch aus der Geschichte, die Anke gerade eben erzählt hat, die natürlich vollkommen richtig ist. Tatsächlich haben wir nach der Wochenshow 2000 dann auch wieder eine Pause von uns gehabt. Anke hat dann Ladykracher gemacht. Ich hatte meine Sitcom Pastewka, da habe ich mich total gefreut, dass Anke in ein paar Folgen zu Gast war. Das war sozusagen unsere fiktionale Feuertaufe, wenn man so will. Wir wussten also beide, wie serielles, fiktionales Drehen für die Kamera funktioniert. Und 2007 aber passte es plötzlich, dass wir dann nochmal den Umweg gewählt haben über ein albernes Volksmusikpaar namens Wolfgang und Anneliese. Das waren so zwei bajuwarische Schunkelfreunde, die ein bisschen Spaß gemacht haben und lustige Lieder Heimat gesungen haben. Und diese, dann haben wir erstmal, ich glaube von 2007 bis 2012 oder so, waren wir dann erstmal Wolfgang und Anneliese, ja. Also wir haben mehrere Shows gemacht namens Fröhliche Weihnachten oder Fröhlicher Frühling. Wir haben sogar ein Buch geschrieben, was keiner gekauft hat, glaube ich. Wir haben den Deutschen Fernsehpreis und den Jahresrückblick mit Hafe Kerkeling zusammen gemacht in diesen Sketchfiguren. Das war total super und total intensiv. Und dann brauchte es wieder eine Pause, bis wir im Oktober 2020 uns zusammengesetzt haben und gesagt haben, wollen wir wieder was zusammen machen? Ja. Und was soll es sein? Ha, irgendwie eine Serie. Genau, eine Serie. Wir haben noch keine Fiction-Serie zusammen gemacht. Ah, was können wir denn sein? Wir können ein Liebespaar sein. Nein. Wir können ein Ehepaar sein. Ach, Quatsch. Wir könnten zwei Gangster sein. Quatsch. Zeitreisende. Ja, Zeitreisende machen wir. Haben wir dann doch verworfen. Und schließlich haben wir entschieden, nein. Wir sind zwei Menschen, die in einer Kleinstadt leben und die dringend zusammengehören, aber sich nicht kennen. Das war der Grundgedanke. Als wir dieses Thema hatten, sind wir von da aus losgeritten und so entstand dann schließlich Perfekt verpasst. Warum es so lange gedauert hat, ich weiß es nicht.
Wie läuft da so eine Ideenfindung ab? Wie kann ich mir das vorstellen? Ist das so, dass Bastian Pastewkan dann da nachts eine Idee hat und Anke Engelke anruft und sagt, da ist mir gerade was super Großartiges eingefallen? Oder ist das wirklich so ganz, ganz runtergebrochen in einem Büroraum, wo man gemeinsam sitzt und irgendwie ein Brainstorming macht?
Zweite Option ist leider unromantisch und unsexy, aber es ist leider das Zweite. Wir sind fleißige Arbeiter. Wir sind sehr, man könnte fast sagen, spießig. Wir sind in der Vorbereitung extrem präzise. Ob das nun für Perfekt verpasst gilt oder für ein 1,30 Sketch bei LOL. Wir sind einfach sehr gut vorbereitet und wollen uns dadurch eigentlich eine Sicherheit bauen. So würde ich das jetzt mal interpretieren. Denn wir sind ja keine Arschgeigen. Warum sind wir so? Warum machen wir das? Ich glaube, wir machen das, weil wir uns eine Sicherheit bauen, die unsere Albernheit gewährleistet, unsere totale Freude und unseren Spaß am Machen. Und man muss sich das so vorstellen, als wir uns zusammensetzten, das war eine Woche im Oktober 2020 in einem Studio eines befreundeten Fotografen. Wir haben uns zusammengesetzt und erstmal überlegt, was wollen wir. Dann kam die zweite Woche, in der wir das schon konkretisiert haben. Dann sind wir zur BTF gegangen, der Produktionsfirma, die wir beide passend und toll fanden. Und die haben uns dann auch tatsächlich mit offenen Armen empfangen. Dann haben wir uns in einen Writers Room begeben über mehrere Wochen mit ganz tollen AutorInnen, die das professionell machen. Bastian hatte schon Erfahrung, weil er Pastewka mitgeschrieben hat zuletzt. Aber ich wusste nichts. Ich wusste nicht, wie das geht. Und das ist relativ unspektakulär, wenn man da zusammensitzt. Das ist natürlich auch lustig, ne? Das sind ja die AutorInnen da, die haben alle einen knaller Humor, die sind alle spitzen lustig, bums lustig. Die könnten, Claudius Pleging macht es inzwischen auch, der steht auf der Bühne und macht ein Stand-up, aber die könnten eigentlich alle noch viel mehr, aber die wollen vielleicht gar nicht. Aber das ist fleißiges Arbeiten miteinander. Das ist aber nicht langweilig, weil man sich die Bälle zuspielt und sich gegenseitig inspiriert und so ein bisschen hochjatzt. Aber auch ganz wichtig in dem Writers Room, einander so zugewandt ist und füreinander so viel empfindet, dass man Kritik annimmt, dass man Ideen verwirft. Kill your darlings ist ein Leitspruch in einem Writers Room. Ne? Wenn man eine Idee schon ganz über Wochen verfolgt und sagt, das so, da machen wir. Irgendwann sagt man, nee, übrigens, das müssen wir vergessen. Das machen wir nicht, das passt nicht. Ne? Das muss man alles können miteinander, aber das geht nur mit Disziplin und mit ernsthaftem Interesse an der Arbeit und den Fähigkeiten der anderen.
Dann habe ich jetzt mal eine Frage direkt an Bastian Pastewka. Und zwar, Sie haben schon gesagt, Sie haben ganz, ganz viele Sachen auch ohne einander gemacht über die Jahre. Was war denn so das Projekt von Anke Engelke, was Sie persönlich am meisten beeindruckt hat und warum?
Ja, das Schlimme ist, dass die Anke, obwohl ich sie so lange kenne, und wir kennen sie seit 28 Jahren, mich halt immer und immer und immer wieder verblüfft. Also zum einen, wenn sie in meiner Nähe ist, macht sie irgendwelche Scherze und gibt mir zum Beispiel Telefonnummern. Pass auf, schreib auf, 017, dann macht sie unendlich viele Zahlen hinten dran, bis ich merke, das kann keine Telefonnummer sein. Und ich merke, wie sie, während sie nach unten guckt und so tut, als würde sie eine Nummer irgendwo ablesen, die sie mir diktiert, ins Lächeln gerät. Und ich merke wieder, scheiße, Pastewka, du bist wieder auf den ältesten Engelke-Trick überhaupt reingefallen. Das ist schon mal super. Sie verblüfft mich aber sowohl in ihren Ladykracher-Rollen, ich selber hatte mit Ladykracher gar nichts zu tun, sie verblüfft mich sowohl in ihren Ladykracher-Rollen, momentan ist es so, dass mir irgendwie bei in den Social Medias dann plötzlich mal wieder ein alter Ladykracher-Sketch von 2013 geschickt wird. Und ich denke, oh, guck mal, den habe ich noch gar nicht gesehen. Und ich lache mich tot, weil ich sehe da eine Figur, die Anke sich vorher richtig gut überlegt hat, nicht nur in der optischen Gestaltung, sondern auch in der Sprache, in der Art der Bewegung. Und es ist verblüffend. Und sie verblüfft mich mit diesen, ich nenne es jetzt mal zweidimensionaleren Sketchfiguren, die für eine 2 Minuten 30 lange Nummer funktionieren müssen, genauso sehr wie zum Beispiel mit einer, ich nenne es jetzt mal, profan ernsten Rolle einer Lügnerin in der Serie Deutsches Haus, was ja ein deutsches Drama ist, was mit dem Holocaust zu tun hat. Also auch da denke ich, okay, auch das ist stimmig, auch das funktioniert. Es funktioniert natürlich auf einer anderen Ebene, aber es ist richtig, wie sie es macht. Und das, also da kann ich nur meinen Hut vorziehen und dankbar sein, dass ich mit so einer Kollegin, nach der sich andere vielleicht alle 10 Finger lecken würden, regelmäßig zusammenarbeiten darf.
Deutsches Haus ist vielleicht da gerade ganz ein ganz schönes Stichwort, weil an Anke Engelke, ich hatte ein Szenario, da hat ein Kollege mir erzählt, ich kann mir das im ersten Moment nicht angucken, weil ich mir Anke Engelke in dem Stoff nicht vorstellen kann, weil ich gerade irgendwie noch ein anderes Bild von ihr vor Augen habe. Wie ist das für Sie? Wonach wählen Sie da die Rollen aus? Und haben Sie manchmal auch die Sorge, dass die Menschen vielleicht mit einem anderen Bild von Ihnen da rangehen, wenn Sie so eine Serie eben gucken, die ja ein ungleich ernsteres Thema hat?
Ich wähle immer aus nach Drehbuch, also ne, ich gucke nicht nach Genre. Ich gucke, ob eine Geschichte erzählt wird, bei der ich andocke, bei der ich anknüpfe. Im zweiten Arbeitsschritt gucke ich nach der Figur, die ich da spielen sollte, wenn die Anfrage kommt, ob ich anknüpfe. Das klingt jetzt sehr profan, aber so ist es. Also mich muss eine Geschichte überzeugen und mich muss eine Rolle überzeugen. In dritter Instanz hat es auch mit den Leuten zu tun, mit denen ich dann arbeite. Arbeitszeit ist Lebenszeit und wenn das alles Arschkrawatten sind, habe ich keinen Bock und dann verzichte ich auch auf eine tolle Rolle. Zweiter Teil der Frage, habe ich Angst, stigmatisiert zu sein, dass man mit einer Erwartungshaltung rangeht? Das habe ich noch nie gehabt. Ja, aber Ihre Frage hat ja eine Relevanz. Deswegen muss ich das hinnehmen und annehmen, dass Menschen damit Schwierigkeiten haben. Sie erwähnten ja jemanden, der Schwierigkeiten hatte, das zu schauen. Gott sei Dank komme ich ja eher aus dem E-Bereich dieser Branche und nicht aus dem U-Bereich. Ich habe angefangen mit Moderation und habe 12 Jahre beim Südwestfunk gelernt, wie man journalistisch arbeitet und komme vom Hörfunk, vom gesprochenen Wort. Und dann kam der Schritt ins Komödiantische, weil es bei SWR 3, wo ich gearbeitet habe, 12 Jahre, eine Comedy-Gruppe gab, die nannte sich Gactory. Und da habe ich das erste Mal auf der Bühne eine Parodie gemacht. Und Gott sei Dank gab es das Internet noch nicht, aber das war eine sehr schlechte Linda de Mol-Parodie. Die wird mir auch irgendwann vorgespielt, wenn ich in den Himmel komme. Und da muss ich mich dann auch noch für
entschuldigen. Und du wirst sehr lachen, Anke, weil ich habe sie auch gesehen. Sie ist sehr, sehr gut. Weiter, Entschuldigung.
So, und dieser Schritt war wissen viele nicht, dass ich diesen Schritt, dass das der eigentliche Schritt war, ne, vom Ernsten ins Lustige. Also, dass mir bei der Wochenshow auch zugetraut wurde, lustig zu sein. Das erzählt Basti immer so lustig, dass es hieß, ja, lass die auch mal, die ist nicht lustig. Lass die mal die Nachrichten lesen. Und das konnte
Habe ich nicht gesagt, sondern ein Kollege von uns, der nicht auf der Bühne steht, sondern hinter den Kulissen war, der sagte, wir wissen nicht, ob die Anke diesem Sketchformat lange erhalten bleibt, weil wir uns nicht sicher sind, ob ihrer Lustigkeit. Und das war eine grandiose Fehleinschätzung.
Also da, ne, wenn es danach gegangen wäre, würde ich nur ernste Rollen spielen und nur ernstes Zeug machen. Also verstehen Sie, was ich meine? Das ist für mich kein Thema, mich damit auseinanderzusetzen, wie ich wirke oder welches Vorverständnis man mir gegenüber hat oder was man von mir erwartet. Damit zu arbeiten, würde mich total blockieren und würde meine Integrität komplett zerballern. Also ich kann nur das spielen und so arbeiten, wie es sich für mich richtig anfühlt. Und wenn da Menschen andocken und wir jetzt, ne, das Feedback, das Basti und ich kriegen, ist einfach so wohlwollend und positiv, dann ist das eine ganz große Freude. Aber das Risiko, nicht zu gefallen, muss man eingehen. Das Risiko, stigmatisiert zu sein, muss man eingehen.
Eine letzte Frage habe ich noch, aber ich kann vorher sagen, der Kollege war sehr happy, als er die Serie gesehen hat. Also das war, also der kam sehr gut dann damit klar mit der Besetzung. Eine letzte Frage habe ich noch, und zwar bin ich bei der Themenplanung mit meinem Podcast-Kollegen drauf gekommen, dass Edgar Wallace nächstes Jahr 150 Jahre alt werden würde oder eher 150. Geburtstag haben würde. Und im Zuge dessen muss ich jetzt doch noch einmal die Frage stellen, ob vielleicht zum Jubiläum, die geht an Sie beide, die Möglichkeit bestände, dass man vielleicht den Wichser doch noch mal aufleben lassen würde.
Ach, das wäre schön. Ja, aber die Wege dahin sind leider so wahnsinnig steinig gewesen. Aber es gibt ja der Wichser und Neues vom Wichser, da ist ja alles drin. Und da, wir wissen es ja alle, beide Geschichten eben nicht auf Edgar Wallace Geschichten, sondern nur auf Edgar Wallace, seinen Nachbargeschichten fußte, glaube ich, hat der selige Edgar Wallace davon nichts mehr, wenn wir ihn jetzt noch mal ein bisschen verarschen. Aber ich hoffe natürlich, dass im nächsten Jahr, wenn Edgar Wallace 150 wird, dass sie rauf und runter nochmal den Frosch mit der Maske und der Gorilla von Soho und der Bucklige von Soho und all diese schönen Filme irgendwo im satten Schwarz-Weiß irgendwo wiederholen. Ich gucke sie sowieso, egal wann sie laufen, immer und immer wieder. Ich kann die toten Augen von London und den Schwarzen ab inzwischen fast auswendig. Und jedes Mal, wenn ich den Film sehe, bleibe ich nochmal dran. Weil wer weiß, ob sie was geändert haben. Haben sie natürlich nicht.
Bastian Pastewka und Anke Engelke, vielen, vielen lieben Dank für das Gespräch.
Ja, danke. Sehr, sehr gerne. Alles Gute.
Ganz ehrlich, beim nächsten Thema habe ich echt geseufzt, als ich es gehört habe. Braucht es das noch? Gehen wir jetzt alle europäischen Königshäuser durch oder was?
Natürlich braucht es das. Ja, kann ich gleich sagen. Na,
ich war jedenfalls, anfangs war ich überhaupt nicht überzeugt. Wir reden natürlich über Maxima. Ja. Und warum alle Königshäuser durchgehen. Also man hat natürlich, oder ich hatte zumindest, immer spannend, was du gleich dazu sagst, ich hatte schon mal The Crown im Hinterkopf, auch wenn es jetzt nicht ganz so episch ist. 6 Episoden hat die Serie. Am 17.8. geht's los bei RTL Plus. Ist eine niederländische Produktion. Maxima. Verrat uns doch mal, um wen es da genau geht.
Ich glaube, es betrifft nicht nur Royal-Fans, die jetzt wissen, um wen es sich hierbei handelt. Mittlerweile ist sie die Königin, also die niederländische Königin an der Seite von Willem-Alexander. Und Maxima war ja nicht von Anfang an mit Holland oder den Niederlanden eben verknüpft. Sie ist eigentlich Argentinierin, hat Wirtschaftswissenschaften studiert, hat lange in New York gearbeitet und durch Zufall bei einer Veranstaltung wahrscheinlich in Sevilla eben Willem-Alexander kennengelernt. Und naja, der Rest ist Geschichte. Letztendlich ist sie in die Niederlande gezogen, hat ihn geheiratet und ist jetzt seit vielen, vielen Jahren an seiner Seite. Und diese Serie erzählt das nicht ganz einfache Kennenlernen in den Anfangsjahren, weil es auch hinsichtlich ihres Vaters viele Probleme gab, bei der niederländischen Krone eben anerkannt zu werden. Und das sind alles Themen, die eben in dieser Serie ja aufgegriffen werden.
Ja, du hast gerade gesagt, der Rest ist Geschichte. Bei mir gab es da, glaube ich, anscheinend so einen Blindspot, weil ich, ich muss dazugeben, ich habe auch die erste Folge geschaut und Ich wusste das nicht, was du jetzt nur so angedeutet hast. Und ich glaube, wir können offen darüber sprechen, was das große Problem in dieser Beziehung war, weil zwischen den beiden stimmte ja alles. Das war also, der Weg war bereitet für so eine traumhafte Romanze. Und so fängt es ja eigentlich auch an, dass es so eine Bilderbuchbeziehung ist, wie diese beiden Menschen halt zusammenkommen. Aber dann ändert sich was.
Ja, ich finde aber auch gerade die Tatsache, dass sich was ändert. Du brauchst ja immer noch so einen Stein, den du irgendjemandem im Weg schmeißt. Das ist sonst eigentlich wie gemacht.
Sehr, sehr kurze Miniserie.
Genau.
Und auch sehr ereignislos, das stimmt.
Es ist wie gemacht für eine Bilderbuchgeschichte auch. Also Maximas Vater, wie ich bereits angedeutet habe, ist Maxima Argentinierin. Und ihr Vater war Politiker und er war Teil lange Jahre einer Militärregierung, einer Militärdiktatur, die damals in Argentinien Argentinien vorgeherrscht hat, auch für das Verschwinden zahlreicher Gegner dieser Diktatur verantwortlich war. Und er hat da eben mitgemischt. Und das ist etwas, was bei dem niederländischen Königshaus natürlich nicht gut angekommen ist, wo sie gesagt haben, der Vater müsste jetzt eigentlich, also wäre ein Grund, weshalb wir sagen, dass Maxima nicht Teil dieser Krone werden darf. Und es endete damit, also um jetzt in die Realität auch nochmal zu blicken.
Spoiler-Alarm.
Die beiden haben geheiratet, deshalb kann ich nicht so viel sagen. Aber es endete auch damit, dass er, also sie musste Kompromisse eingehen. Er durfte unter anderem bei der Hochzeit der beiden nicht dabei sein. Er durfte auch nicht dabei sein, als Willem Alexander letztendlich den Thron bestiegen hat. Also sie musste da wirklich Einschnitte vornehmen, was diese Beziehung zu ihrem Vater da in der Hinsicht betrifft.
Du hast gerade gesagt, zahlreiche politische Gegner. Also das war ja schon auch vom Ausmaß schon wirklich ein Politikum. Ne? Da ging es ja um mehrere tausend politische Gegner, die einfach verschwunden sind, die eben durch dieses Regime, was du gerade genannt hattest, beseitigt wurden, kann man so sagen. Und dass es natürlich dann schon eine große Sache ist für ein europäisches Königshaus, da einzuheiraten, wenn es dann halt stimmt, was man über den Vater sagt, ne? dann ist das schon irgendwie nachvollziehbar.
Ja, definitiv, definitiv. Ich bin aber letztendlich auch der Meinung, dass, also wir können ja alle nichts für die Taten unserer Väter im Zweifel. Das klingt irgendwie auch immer wieder so dahingesagt, aber es ist ja letztendlich so. Das ist eine junge Frau, die in New York zu der Zeit, als er sie kennengelernt hat, im Bankwesen gearbeitet hat, richtig was auf dem Kasten hatte, das darf man auch nicht vergessen, und sich sie war ja auch nicht mehr in Argentinien. Der Vater war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch nicht mehr in der Politik aktiv. Also sie hat das als Kind irgendwie am Rande mitbekommen, hat das, glaube ich, auch noch nicht so ganz verstanden, weil sie halt auch noch sehr, sehr klein war. Und also sie als Person kann für das, was da passiert ist, ja nichts für. Was die Taten des Vaters, also wenn es denn so sein sollte, das soll nichts davon schmälern. Aber also sie kann nichts dafür und das haben die dann letztendlich dann in der Hinsicht auch eingesehen.
Ich habe ja dann auch oftmals den Impuls, und es ging mir bei The Crown auch so von wegen, okay, ihr habt da ein Problem, wo eigentlich nur die Tradition des Königshauses dagegen stehen, von wegen, dann gib doch deinen Adelstitel zurück, werdet glücklich, das wird auch so gehen. Habe ich mir auch bei The Crown schon so oft gedacht, von wegen, diese Probleme sind irgendwie alle hausgemacht oder besser gesagt hofgemacht, dass ich sage, von wegen, Mann, dann lass es doch, dann gib doch das Ding zurück.
Ich kann dann meine ich die Krone. Mit dem Ding, das ist so scheiß auf die Tradition, braucht kein Mensch.
Also
Willem Alexander hat damals aber auch konsequent gesagt, diese Frau geht mir über alles, ich heirate sie oder ich trete von der Krone eben entsprechend zurück. Also das hat er damals gesagt und das war vielleicht auch ausschlaggebend dafür, dass sie letztendlich dann ihr Go gegeben haben, er hat die Wahl nicht gelassen. Es war für ihn keine Option, Maxima nicht zu heiraten. Also diese Frau oder keine, war die Aussage, die er mehr oder weniger getätigt hat. Und wenn du auf die Geschichte der britischen Monarchie guckst, um das mal direkt zu vergleichen, wir werden jetzt hier gerade zum Adelspodcast merken, gab es da ja auch einen Fall, also wo ein Rücktritt, weil der Vater der Queen ist ja letztendlich...
The King's Speech, ne?
Genau. Der ist ja letztendlich auch nur König geworden, weil sein Bruder, der eigentlich Thronfolger war oder ich glaube auch schon König war, gesagt hat, ich heirate jetzt eine geschiedene Frau.
Das ist mit und, einer bürgerlichen durchgebrannt.
Ja.
Mit einer amerikanischen bürgerlichen. Ja. Schlimmer kann es ja eigentlich nicht sein.
Ja, und ansonsten wäre die Queen niemals die Queen geworden. Ne? Also so hat er ja auch Geschichte geschrieben. Aber ja, genau, das ist jetzt eine andere Serie.
Die beiden Hauptdarsteller, um die es natürlich hauptsächlich geht, die sind relativ unbekannt. Mhm. Zumindest ging es mir so. Aber in den Nebenrollen wird es natürlich super spannend, weil da haben wir ja praktisch den deutschen Schauspieladel am Start.
Ja, das fand ich auch ganz interessant, weil Sebastian Koch, womit ich jetzt auch überhaupt nicht gerechnet habe bei dieser Serie, in die Rolle von Willem Alexanders Vater schlüpft. Er spielt Prinz Klaus, der
Klaus,
ja auch...
Klar.
Ja, Klaus. Deutsche Wurzeln, wir werden es wissen. Genau, und spielt den Vater, auf der ja auch selber sehr mit der Rolle in dem niederländischen Königshaus auch zu kämpfen hatte, auch unter Depressionen gelitten hat. Genau, und dem gibt er eben in dem Fall ein Gesicht. Und du hast es schon angesprochen, die beiden Hauptdarsteller kennt man nicht. Also ich kannte sie nicht. Delfina Chavez ist die Hauptdarstellerin, die Maxima spielt. Und Martin Lackemeyer, ich hoffe, man spricht die beiden Namen so aus, schlüpft in die Rolle von Willem Alexander. Und Das ist eine bezaubernde Liebesgeschichte, die da aufgegriffen wird.
Ja, ich muss das ja auch sagen. Ich habe die erste Folge gesagt und das ist wirklich süß erzählt. Ja. Muss man wirklich sagen, wie die sich kennenlernen, wie die sich annähern und wie dann so langsam dieses Problem auftaucht. Auch der erste Besuch dann bei den potenziellen Schwiegereltern. Die sind beide super sympathisch und man will, dass die zusammenkommen. Und das ist natürlich ganz clever und das ist auch die halbe Miete wahrscheinlich von der Serie, dass man halt will, dass die zusammenkommen und dann halt so die Widerstände von außen dazukommen, so à la Romeo und Julia. Aber als sie dann diesen Besuch hat bei seinen Eltern, ich war da auch total beeindruckt, Sebastian Koch, ich hatte es gelesen, dass er dabei ist. Und dann spricht er ja auch beeindruckendes Niederländisch, hat ja auch schon mal in holländischen Filmen mitgespielt und so ungewöhnlich sind ja diese internationalen Rollen für ihn ja gar nicht. Ich hatte mich auch mal erinnert, bei Homeland hat er mitgespielt, Bridge of Spies, stirbt langsam. Also er ist schon wirklich auch sehr aktiv und auch sehr gefragt im Ausland.
Ja, aber ich finde, also für mich besteht immer noch ein Unterschied da drin, wenn die Leute auf einmal in britischen oder amerikanischen Produktionen mitspielen, ja, als wenn sie jetzt plötzlich in einer holländischen Produktion oder dergleichen mitspielen, weil ja, da ist die Sprachdifferenz, diese Hürde, die da vorhanden ist, ja irgendwie noch eine andere, als wenn man ins Englische switcht, weil da, ja, das haben die meisten in irgendeiner Art und Weise zumindest ein bisschen drauf, aber Holländisch finde ich schon mal noch eine andere Herausforderung. Und Sebastian Koch würde ich in dem Fall tatsächlich immer so mit Hollywood-Produktion vielleicht auch eher in Verbindung bringen. Und ich, maximal hätte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm gehabt, dass das eine große Produktion ist, wo er vielleicht auch Interesse hatte, drin mitzuspielen. Aber ich bin eines Besseren belehrt worden.
Ja, also ist auch ein toller Schauspieler. Also finde ich immer wieder toll, ihn zu sehen und das Leben der anderen natürlich auch damals noch. Ich habe ja schon gesagt, ich war angenehm überrascht, zumindest von dem, was ich gesehen habe, dass das jetzt nicht so kitschig ist, wie ich es vermutet habe, weil ich hatte am Anfang so ein bisschen so ein Traumschiff-Gefühl, so eine Angst, dass das in diese Richtung, weil natürlich auch die Bilder dazu passen, als sie sich da kennenlernen auf dieser Hochzeit oder auf dieser Feier, wo sie da sind, sich über gemeinsame Freunde kennenlernen und so. Aber fand ich ganz gut. Wie fandest du es denn als Serie?
Also mir hat es auch wahnsinnig gut gefallen. Ich finde auch die Optik, es ist alles warm und weich und hell. Das darf man bei den Bildern auch nicht vergessen. Also das gibt automatisch schon ein gutes Gefühl, wenn man sich das anschaut. Und ich muss ehrlicherweise sagen, es ist die titelgebende Figur. Klar, es heißt Maxima und es wird natürlich getragen von Maxima. Und für mich ist diese Hauptdarstellerin, die auch immer noch keinen Wikipedia-Artikel hat, was ja manchmal auch so ein Punkt ist, echt eine Entdeckung. Die hat das mit einer solchen Leichtigkeit gespielt und Maxima steht ja auch für eine enorme Lebensfreude, die sie immer nach außen trägt. Und das wird von dieser Darstellerin derart aufgegriffen. Die ist, also man hat automatisch gute Laune, wenn man die anguckt und sieht, wie die so durchs Leben läuft und das alles mit so einer Leichtigkeit auch betrachtet. Das hat mir richtig, richtig Spaß gemacht, das anzuschauen. Und mir ging es wie dir. Ich hatte auch erstmal das Gefühl, bitte mach, dass das jetzt nicht kitschig wird, weil The Crown ist ja letztendlich die Geschichte eines kompletten Königshauses, die du da erzählst. Und in dem Fall ist das ja jetzt lediglich die Liebesgeschichte eines konkreten Paares mit einer Namensgeberin im Fokus. Das ist ja deutlich, deutlich kleiner und begrenzter. Und dementsprechend war ich skeptisch und bin so positiv überrascht worden. Es hat mir richtig gut gefallen. Ich habe bisher 2-3 Folgen geguckt. Ich werde mir auf jeden Fall den Rest der Serie auch noch angucken. Ich habe richtig Lust.
Ja, vielleicht sollte ich dann in Zukunft weniger skeptisch sein, wenn das nächste europäische Königshaus eine Verfilmung bekommt. Jetzt ging es auf alle Fälle erstmal um Maxima ab 17.8. bei RTL+. Für unseren nächsten Programmpunkt schalten wir live nach Mordor und ich begrüße unsere liebe Kollegin Melanie Kreuz am Mikrofon.
Hallo.
Hallo. Ja, du bist ja sowas wie unsere Mittelerde-Korrespondentin, beschäftigst dich fast ausschließlich, nein, wir hatten ja schon ganz, ganz oft andere Themen bei dir, aber du bist unsere Herr-der-Ringe-Expertin, so viel kann man auf alle Fälle sagen. Und deswegen passt das sehr gut, weil wir wollen jetzt mit dir sprechen über die Ringe der Macht. Zweite Staffel, die am 29.8. bei Prime Video startet. Es gibt 8 Folgen und du bist da ganz, ganz tief drin im Thema, hast schon auch ganz viele Artikel dazu geschrieben, hast Interviews geführt mit den Stars und Machern, auf die wir gleich kommen. Aber vielleicht für die alle, die nicht so bewandert sind mit dem Thema, vielleicht kannst du erstmal so ganz grob erzählen, was genau aus Tolkiens Werk wird eigentlich mit dieser Serie erzählt, die jetzt in die zweite Staffel geht?
Also technisch gesehen ist es tatsächlich Die Grundlage für diese Serie ist technisch gesehen ein Anhang. Ein Anhang, den Tolkien zu der Herr der Ringe verfasst hat damals. Also Tolkien hat ja nicht nur die Trilogie geschrieben, die Herr der Ringe Trilogie, sondern hat ein ganzes, eine Welt aufgebaut. Und er war Philologe, er war auch Historiker in dem Zusammenhang und hat halt viel Geschichtliches eingebracht. Also nicht echte Geschichte, aber Mittelerde-Geschichte halt. Hat ganze Stammbäume gezeichnet, wer, wie, was. Also wie das Alte Testament, so ein bisschen kann man sich das vorstellen. Und für die Grundlage dieser Serie dient also ein Anhang, 40 Seiten ungefähr, in dem halt steht, wer die Vorläufer der Hobbits waren, welche Elben wo, wann, wie gewohnt haben. Über diesen Anhang hinaus gibt es noch andere Bücher, Silmarillion und so weiter und so fort, brauchen wir gar nicht drauf eingehen, da steht noch mehr über die Geschichte Mittelerdes tatsächlich und der Elben vor allem. Und daraus haben sich die beiden Showrunner mehr oder weniger bedient. Sie haben einmal, ich meine der Vanity Fair, verraten, dass sie damals beim Pitch, also als es darum ging, dass Prime Video eine Serie, eine Herr-der-Ringe-Serie machen wollte, beim Pitch gesagt haben, wir wollen das, was Kate Blanchett ja in den Herr-der-Ringe-Filmen als Elbin Galadriel vor dem Film sagt, nämlich wie das mit den Ringen war, also für die Menschen, für die Zwerge und so weiter und so weiter, das packen wir in 5-Staffeln-Serie.
Okay. Ja. Und mit den beiden Showrunnern, die du gerade erwähnt hast, hast du auch gesprochen. Was sind das für Typen?
Das sind echte Nerds. Das sind echte, aber sowas von Nerds. Und zwar nicht erst, seit sie das Projekt betreuen, sondern sie waren vorher schon ganz, ganz große Tolkien-Fans. Die beiden kennen sich, ich meine, seit der Highschool, seit 25 Jahren, also erstmal dazu ganz dicke Freunde. Patrick McKay und John Le Payne heißen sie. Haben vorher eigentlich nicht wirklich was gemacht, was man vorweisen könnte in Hollywood. Sie waren mehr oder weniger, also schrieben Drehbücher natürlich, sind sehr gut befreundet mit J.J. Abrams, da wird es jetzt bei manchen auch klingeln, haben viele Drehbücher gerettet, umgeschrieben, haben Piloten geschrieben, die halt nie in Serie gingen und so weiter und so weiter. Jedenfalls diese beiden, die sind Fanboys, seit sie jung waren, unterhalten sich am Set, so geht die Kunde, in Elbisch, wieso auch nicht. Also sind der Elbensprache mächtig. Die wissen einfach alles. Also da gibt es überhaupt gar kein Vertun. Wenn zwei Ahnung haben, dann sind es diese beiden.
Und ich hatte auch gelesen, dass ihr sogar, du und die beiden sogar eine Gemeinsamkeit habt, weil ihr beide schon zum Grab von Tolkien gepilgert seid. Oder pilgern das falsche Verb.
Also das kann man schon so nennen. Also ich war schon in Oxford, um zu schauen. Also es ist bekannt, dass sich Tolkien sehr von seiner Umgebung hat inspirieren lassen, von diesem schönen Fleckchen englischer Erde. Ich war da schon da und habe mal nachgeschaut, ob es so aussieht, wie ich es mir vorstelle. Es tut es tatsächlich. Und die beiden Macher, die waren auch schon am Grab von Tolkien, genauso wie ich in Oxford. Und das hat halt was, ja.
Jetzt ist ja der Schauplatz oder der Drehort ein anderer als bei Staffel 1. Die sind umgezogen von Neuseeland nach England. Korrigiere mich, wenn das falsch ist. Was steckt da dahinter?
Ja, da, ganz ehrlich, da steckt die Planung von den Amazon Studios dahinter. Die bauen sich in England ein kleines Produktionsreich auf, würde ich so sagen. Die haben inzwischen auch das Studio, in dem sie jetzt die 2. Staffel gedreht haben, gekauft. Die wollen viel mehr Produktionen nach England holen und so auch tatsächlich der Herr der Ringe, die Ringe der Macht.
Jetzt gab es bei Staffel 1, zumindest in meiner Wahrnehmung, auch eine Menge Kritik, was dazu geführt hat, dass sogar die Kommentarspalten oder die Kommentarmöglichkeiten dann eingeschränkt wurden. Wie stehen die Macher dazu? Weil das ist ja klar, also die Messlatte liegt super hoch durch Tolkien auf einer Seite und dann durch die Peter Jackson-Verfilmung, auch wenn es jetzt hier eine andere Epoche ist, die verfilmt wird. Aber wie gehen die damit um? Können die sich völlig frei machen davon, was andere darüber denken?
Nee, das wollen sie nicht und das tun sie nicht. Sie unterscheiden ganz klar zwischen Kommentaren, die inhaltlich eine inhaltliche Aussage haben, also und den Kommentaren, und das ist echt arg, den Kommentaren, die einfach nur vernichtende Kritiken sind, beleidigend, in einer fürchterlichen Sprache verfasst, einfach nur draufhauen, einfach nur Hass und Wut, die haben sie dann irgendwann ignoriert. Und ich weiß aber, dass sie zumindest am Anfang sich das auch durchgeschaut haben. Und das macht dich ja fertig. Also so soll es ja nicht sein. Sie haben, wie sie erzählt haben in den Interviews, sie haben sich vieles, was sie für inhaltlich prägnant erachtet haben, auch sich vorgenommen zu ändern und zu verbessern. Ja, das ist es eigentlich im Großen und Ganzen. Aber die Flut der Hasskommentare, der negativen Kommentare war halt also echt richtig, richtig schlimm, muss man sagen.
Da fand ich auch ganz spannend das Interview, was du geführt hast mit einer der Regisseuren, Charlotte Brandström.
Genau.
Kannst du noch mal sagen, was sie sagte, weil die auch ja den Fans oder den Kritikern so ein bisschen vorgeworfen hat, dass die eigentlich den falschen Maßstab für ihre Erwartungen nehmen.
Also manche Fans haben tatsächlich, also wir wissen alle, die Herr-der-Ringe-Trilogie von Regisseur Peter Jackson ist grandios, ne? Das war eine sehr, sehr großartige, gute Verfilmung, Nun weiß Charlotte Brandström hat erzählt, sie hatte auch das Gefühl, dass manche Peter Jacksons Interpretation von Tolkiens Herr der Ringe verwechseln mit dem, was Tolkien wirklich geschrieben hat. Und da, denke ich, hat sie schon einen Punkt getroffen. Also der Herr der Ringe, die Ringe der Macht, ist keine Weiterführung oder beziehungsweise Vorgeschichte von Peter Jacksons Trilogie, sondern es ist eine Vorgeschichte zu Tolkiens Herr der Ringe Trilogie. Und da muss man ganz klar unterscheiden. Und das eine darf nicht mit dem anderen verwechselt werden. Natürlich hat es miteinander zu tun, ne? Aber es ist keine Peter Jackson Neuauflage von irgendwas oder Adaption.
Das ist schon witzig, ne? Wie so eine, wie du schon sagtest, Interpretation dann irgendwie zur Benchmark wird und alles andere muss sich daran messen lassen. Und selbst wenn es nur anders ist und gar nicht mal schlechter oder besser sowas, ist es dann automatisch irgendwie minderwertig.
Ja. Ja, ganz genau, ganz genau. Also da, das ist so einfach, Hunde mit Katzen vergleichen. Das geht halt einfach nicht.
Was haben die denn jetzt, die Macher, dann noch für über Staffel 2 verraten? Worauf darf man sich freuen?
Also es wird, diese Staffel dreht sich um Sauron, den nun wirklich alle kennen. Da wird es jetzt bei allen klingeln, die so ein bisschen oder je davon gehört haben. Sauron, für die beiden Macher, einer der größten literarischen Bösewichte aller Zeiten, da kann man mal beruhigt zustimmen, auch Filmbösewichte, also es geht schon in die Richtung irgendwie Darth Vader und so weiter, ne? Also richtig, so richtig ätzend. So, der wurde enttarnt in der ersten Staffel, ich sage jetzt nicht mehr dazu. Und so geht's in der zweiten Staffel sehr um ihn und wie er es schafft. Die Ringe der Macht müssen ja geschmiedet werden. Also es gibt welche inzwischen, aber es soll ja noch mehr geben für die Menschen, für die Zwerge. Und den einen Ring natürlich, der dann die ultimative Macht verspricht. Und in die Richtung geht es. Und es gibt noch einen zweiten Bösen in dieser Serie und der ist von den Machern initiiert. Da gibt's kein Material, kein Quellenmaterial von Tolkien dazu. Das ist ein gefallener Elb. Und ich finde, gerade an dieser Figur, an diesem Charakter, erkennt man, wie brillant die beiden Showrunner das Material verstehen und wie brillant sie es wissen, wie soll ich sagen, weiterzuführen, weil diese Figur, die so eine Art, Anführer der Orks ist, passt zu wie Faust auf Auge in da rein. Ja, also du könntest annehmen, ja, ganz sicher, Tolkien hat diesen Charakter geschrieben.
Ich finde das ja immer so spannend, auch so zum Thema Fankultur, ne, oder Kritik, ne, dass dann ja auch schnell so der, gerade im Internet, wenn man sich umschaut, so der Vorwurf ist von wegen, ja, die haben ja keine Ahnung, ne, aber ich glaube, das kann man ihnen nun wirklich nicht vorwerfen, ne, also dass man vielleicht unterschiedliche Sichten hat und sagt von wegen, mir ist der Aspekt wichtiger als ein anderer, ne, aber irgendwie so pauschal zu sagen, ja, wer sind die beiden, die haben doch keine Ahnung, ist schon echt immer schwer verständlich.
Ja, absolut, absolut, also das so pauschal zu sagen, ist erstmal, geht halt so nicht, ist auch einfach nicht richtig. Und dann hier so, es war halt auch so, dass markiert wurde, wie die Darsteller besetzt wurden, also wie die Figuren besetzt wurden, dass es eine schwarze Zwergenfrau gibt, dass es, Ich will es nicht aussprechen, weil es wirklich so finster ist. Und dass Tolkien, ausgerechnet einer wie Tolkien, ja, der in Kriegen gekämpft hat, dem eine Art von Rassismus zu unterstellen, also dass er nur über weiße Figuren geschrieben hat und dass die Elben alle weiß und blond und was weiß ich sind, also das ganz ehrlich, das ist unterste Schublade. Und das kannst du ihm wirklich nicht. Das kannst du doch gar nicht reininterpretieren. Das geht nicht. Das steht nirgendwo. Das ist, also ich sag's deutlich, das ist einfach Scheiße. Ist es.
Ja. Gibt's denn neue Figuren oder neue Schauspieler, die man auf alle Fälle jetzt auf dem Zettel haben sollte für Staffel 2, auf die man sich freuen darf?
Es gibt. Oh, Freunde. Wenn Herr der Ringe Leser jetzt unter euch sind, dann habe ich die beste Botschaft. Nämlich, es wird Tom Bombadil auftauchen. Und Tom Bombadil ist eine Figur aus den Der Herr der Ringe Büchern, aus der Trilogie und auch so ein bisschen aus den Vorgeschichten. Weil Tom Bombadil ist einer, ich sag jetzt mal, ein Naturgeist. Das ist ein klassischer Freigeist. Das ist ein Typ, der irgendwo im Wald lebt. Mit der Natur, ganz eng mit der Natur lebt und, so ein bisschen. Tolkien wurde gefragt, ob der die Natur selbst sei. Das hat er verneint. Er hat gesagt, nein, das ist er nicht. Das ist eine Figur, die ganz schwer zu greifen ist. Die ganz schwer zu greifen ist, die nicht gut, nicht böse ist im Übrigen, die sich eigentlich nicht einmischt. Die so ist wie die Natur, die sich ja auch nicht wirklich einmischt. Toll. Die taucht auf jeden Fall auf und die wird interagieren, da gibt es auch schon erste Bilder dazu und so weiter, mit dem Fremden, der immer noch keinen Namen hat. Und ich muss kurz ansprechen, der Fremde sieht ja einem gewissen Zauberer ziemlich ähnlich. Es könnte die jüngere Version sein von... aber wie gesagt, er hat noch keinen Namen. Der Verdacht liegt nahe, es wird sich zeigen.
Sind wir mal gespannt. Ja, wer auf den Geschmack gekommen ist, jetzt gerade im Gespräch. Die Ringe der Macht, zweite Staffel, startet am 29.08. bei Prime Video. Und du hast dich natürlich auch noch mal in fast epischer Breite dem Thema widmen können, um dem Thema gerecht zu werden, in unserer neuesten Ausgabe unserer Zeitschrift Streaming, die immer noch im Handel ist, entweder als Printobjekt oder E-Paper. Also da kann man auch noch mal nachlesen, was Melanie darüber geschrieben hat. Melanie, vielen Dank fürs Gespräch.
So gerne, wirklich so gerne.
Die folgende Serie erschien mir ausgesprochen vertraut, als ich das erste Mal diesen Titel gehört habe. Und ich glaube, es liegt daran, dass das Buch zur Serie derzeit in sehr, sehr vielen Läden relativ weit vorne zu finden ist. So ist zumindest mein Eindruck, weil das Cover kam mir sehr, sehr, sehr vertraut vor.
Okay.
Geht um A Good Girl's Guide to Murder, toller Titel übrigens, ab 30.08. verfügbar in der ZDF-Mediathek. Es sind 6 Folgen insgesamt. Micha, das war jetzt dein Thema. Du hast dich mit der Serie auseinandergesetzt. Magst du erst einmal ein bisschen den Inhalt zusammenfassen?
Gerne, sehr gerne, Melanie. Ja, es geht um die Teenagerin Pippa, die lebt in der englischen Kleinstadt und will einen Mordfall aufklären, der 5 Jahre zurückliegt. Und damals wurde ein 17-jähriges Mädchen ermordet und es wurde auch ein Täter gefunden, ihr damaliger Freund. Aber Pippa hat Zweifel und Pippa ist sehr clever, ist sehr neugierig und vor allen Dingen und wahrscheinlich entscheidend, Pippa macht sich Vorwürfe und hat Schuldgefühle, weil auch sie damals in diesem Fall so zumindest zum Teil involviert war und möchte wirklich rausfinden, was damals wirklich passiert ist.
Mein Eindruck derzeit ist, dass so Romane im Bereich Young Adult sehr, sehr boomen, also sehr, sehr arg boomen und mittlerweile auch ganz gerne einen Crime-Einschlag in der ganzen Sache mit drin haben. Ich hatte jetzt ganz, ganz arge Assoziationen mit Tote Mädchen lügen nicht, was vor einigen Jahren ja relativ durch die Decke gekommen ist. Ich weiß nicht, wie ging dir das? Hast du das Gefühl, du kannst dir diesen Trend, der sich da gerade abzeichnet, und ich glaube, in dem Fall ist es tatsächlich ein Trend, obwohl du das bei meinen Aussagen manchmal ein bisschen anders
Stimmt, da war ja was.
Kannst du dir das erklären, warum das gerade momentan so durch die Decke geht?
Nee, kann ich mir nicht erklären. Also,
das war ehrlich. Sagen wir mal so,
ja, genau, es war ehrlich und sehr kurz. Also ich kann es mir zum Teil erklären. Du hast natürlich eine weibliche Hauptfigur. Das hilft, glaube ich, schon mal, weil Leserschaft, glaube ich, immer noch tendenziell weiblich ist. Also kannst du, glaube ich, alle Buchhändler, alle Buchhandlungen durchgehen und gucken, dich umgucken. Insofern hilft das. Und Young Adult, ja, es ist ein Boom-Thema, ja, aber nicht nur in Romanen. Ne? Es gab ja auch damals eine Welle, auch im Kino, gut, die auch wiederum teilweise auf Romanen basierten. Und eine Krimi-Handlung ist natürlich immer interessant. Also das hast du natürlich als Mechanik zusätzlich zu dem Thema, dass du eine junge Heldin hast, die natürlich auch so eine Art Coming-of-Age-Geschichte hat, wo dann vielleicht auch nochmal eine Romanze mit eingebaut ist. Aber als Motor so eine Krimi-Handlung zu haben, dass du so ein Page-Turner hast von wegen, am Ende des Buches weiß ich, was wirklich geschehen ist. Und ich begleite halt eine Figur dabei, rauszufinden, wer ist wirklich der Mörder, hat natürlich seinen eigenen Reiz.
Das ist jetzt ja natürlich auch ein Zusammenkommen zweier sehr erfolgreicher Genres, ne? Wenn du True Crime True Crime boomt ja auch ohne Ende. Und wenn du dann noch diese Jugendbuch oder diese jungen Erwachsenenromane hast, das zusammenführst, ist es ja eigentlich automatisch in irgendeiner Art und Weise schon ein Erfolgsrezept. Magst du ein bisschen was über die Hauptdarstellerin verraten? Du hast das vorhin im Eingangs schon erwähnt, dass das ein Gesicht ist, was vielleicht einigen Jenna Ortega-Fans vielleicht auch schon bekannt.
Stimmt. Als nervige Zimmergenossin in Wednesday. Genau, es ist Emma Myers, über die wir sprechen. Die war tatsächlich in Wednesday zu sehen, spielte da das Werwolf-Mädchen Enid. Und die war praktisch ja so das Gegengewicht zu der sehr, sehr düsteren, sehr, sehr kontrollierten Wednesday, um die ja die Hauptfigur war damals in Wednesday, wenig überraschend. Und die kann man auch in anderen Sachen schon gesehen haben. Zuletzt hatte ich sie gesehen in Family Switch. Das war so eine Familien-Buddy-Switch-Komödie bei Netflix. Und ja, die ist 22, Amerikanerin, spielt hier eine Britin, was ich schon mal interessant finde. Und ich habe es auch im Original gesehen jetzt, die Folgen, die ich von der Serie gesehen habe. Macht das sehr überzeugend mit dem britischen Akzent, was nicht so selbstverständlich ist für jemanden, der aus, glaube ich, aus Florida kommt. Und sie, sie sieht auch noch mal jünger aus als die 22. Insofern kann man ihr das abnehmen, anders als früher in irgendwelchen Highschool-Serien aus US-Produktion, wo du dann irgendwelche 30-Jährigen hattest, die dann irgendwelche Highschooler spielen sollte. Ja. Also das ist hier nicht der Fall. Sie sieht tatsächlich jünger aus. Als nächstes ist sie übrigens im Minecraft-Movie. Also auch dazu wird es einen Film geben. Auch da wird sie dann auftreten.
Ist der schon datiert? Ist noch ein bisschen hin, glaube
ich. Nächstes Jahr.
Ne? Nächstes Jahr? Ah, okay. Ja. Ja gut, es gibt eine Vorlage, ich habe es jetzt schon mehrfach angedeutet, diese Vorlage ist nicht alleinstehend, sondern es gibt mehrere Exemplare davon. Ist das jetzt bei dieser Serie auch so wie bei Tote Mädchen lügen nicht, dass es angedacht ist, da mehrere Staffeln vielleicht auch zuzumachen?
Das ist offiziell, glaube ich, noch nicht bestätigt, weil die Serie auch wirklich sehr, sehr frisch ist. Ist ja auch übrigens eine spannende Konstellation, weil das läuft jetzt in der ZDF-Mediathek. Ursprünglich ist es aber eine BBC-Produktion in Kooperation mit Netflix. Das heißt, überall auf der Welt, soweit ich das jetzt gesehen habe, läuft das bei BBC und Netflix und für den deutschen Markt startet es jetzt im August im ZDF.
Haben die das also sie werden es ja wahrscheinlich aufgekauft haben, aber deshalb hat Netflix ja trotzdem die Hände noch dran. Das heißt, es wird wahrscheinlich danach dann irgendwann noch bei Netflix kommen.
Also ja, möglich, also dass die jetzt wirklich nur ein Fenster beim ZDF haben und aber es ist tatsächlich dann eher eine britische Produktion und dann muss man mal gucken, inwieweit es weitergeht. Also Stoff wäre da, es gibt vier Romane tatsächlich mit der gleichen Hauptfigur, mit dieser Pippa und würde mich nicht wundern, wenn es tatsächlich da auch weitergehen würde. Für sie ist natürlich dann, für die Emma Myers natürlich dann auch die Frage, wie, wenn du dann zwei Serienhauptrollen hast, Wie koordinierst du das, dass sich das nicht irgendwie gegen irgendwie jetzt dann irgendwie auch in die Quere kommt? Aber ich glaube, die Frau ist ja jung und die schafft das.
Du meinst, sie dreht dann tagsüber das eine und Wednesday dann sowieso in der Nacht, weil das ist ja eh ein bisschen düsterer.
Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, so wie Michael J. Fox damals bei Zurück in die Zukunft. Sie hat zumindest den Vorteil, dass Wednesday jetzt zur zweiten Staffel ja auch umgezogen ist. Also ähnlich wie bei Herr der Ringe, wo wir es ja auch festgestellt haben, dass die zweite Staffel dann woanders gedreht wurde als die erste. Die erste Staffel von Wednesday wurde in Rumänien gedreht. Mhm. Und für Staffel 2 sind sie, glaube ich, jetzt nach Irland umgezogen. Also Irland und A Good Girl's Guide to Murder ist in England entstanden. Insofern hat sie da zumindest kurze Wege, wenn es da weitergehen sollte.
Wahrscheinlich deshalb, jetzt haben wir auch den Grund für diesen Umzug schon erfahren.
Genau.
Ich möchte dir nicht zu nahe treten, Micha, aber ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass
du nicht die Zielgruppe bist. Du musst das anders formulieren, ohne dass ich dir da was vorschreiben würde. Aber ich würde es anders formulieren. Ich würde sagen, Michael, du bist ja nicht die Kernzielgruppe.
Nicht die Kernzielgruppe. Vielleicht kannst du es schon mal vorgucken, falls deine Kinder dann irgendwann demnächst in die Zielgruppe reinwachsen. Lass es mich so formulieren.
Ja, die sind da schon gut dabei.
Das ist, dann guckst du jetzt vor, weißt du? Dann kannst du schon mal schauen, was dann für die geeignet wäre oder nicht. Jetzt ist die Frage.
Ich mache mir hier Notizen. Du hörst das? Auf Papier.
Das Problem ist, man weiß nicht so genau, was würde dir gefallen, was würde deinen Kindern gefallen. Vielleicht sollte
meinen Kindern hat das zu gefallen. Hat das zu gefallen, was mir gefällt.
Gefällt es dir denn? Das ist die Hauptfrage, die damit jetzt einhergeht.
Ja, mir gefällt's. Und ich war jetzt nicht so überrascht wie bei Maxima, dass es mir gefällt, weil auch klar, die Hauptfiguren sind alle so Teenager, aber es ist dann doch sehr zeitlos. Auch die Autorin Holly Jackson, ich weiß gar nicht, ob wir den Namen jetzt schon erwähnt haben, die ist auch als Produzentin an Bord. Auch eine sehr junge Autorin und das gibt's ja schon seit ein paar Jahren, die ist Anfang 30. Und die hat auch so ein bisschen gesagt, das ist so ein bisschen, ja, so dieses Agatha Christie-Feeling ist schon da. Du hast halt eine Hauptfigur, eine Detektivin, auch wenn sie jetzt hier im Teenager-Alter ist, und die begleitest du halt bei den Ermittlungen. Es gibt ja nochmal einen zweiten Part, das ist dann der Bruder des mutmaßlichen Mörders, der natürlich auch ein Interesse daran hat, die wahre Geschichte aufzudenken, weil er auch nicht glaubt, dass sein Bruder damals dieses junge Mädchen umgebracht hat. Das heißt, die sind dann ein Paar, was natürlich immer gut ist bei Krimis, weil man sich auch den aktuellen Stand der Ermittlungen, anstatt das irgendwie irgendwo mit der Wand zu besprechen, wo sie irgendwie ihre Aufzeichnung hat, oder ständig Selbstgespräche zu führen, was ja auch nicht so realistisch ist, sich natürlich gegenseitig auf den neuesten Stand bringen können. Also auch mal kann man immer darauf achten bei Krimis, das hat schon Grund, warum meistens Ermittler-Duos sind.
Ja, oder so ein Voice-Over oder so wäre dann ja auch noch ganz schön. Weißt du,
das wurde ja auch mal eine Zeit lang gemacht, ist so ein bisschen außer Mode gekommen. Ja, aber wie fand ich es? Ich fand es gut tatsächlich. Hat mich jetzt nicht abgeschreckt, dass ich nicht mehr zur Kernzielgruppe gehöre. Und der Fall ist jetzt, also man hat sicherlich auch schon mal Fälle so ähnlich gesehen, ne? Weil es kommen natürlich im Laufe der Ermittlungen auch Sachen ans Licht, dass plötzlich Leute verdächtig sind, die man am Anfang gar nicht auf dem Schirm hatte. Und es ist eine Kleinstadt. Und wenn wir eins über Kleinstädte gelernt haben im Laufe unserer Zeit als Serienzuschauer, ist, jeder hat irgendein Geheimnis. Ja. Auch die Leute, von denen man es nicht vermutet. Insofern, das ist schon so ein bisschen so ein, ich will nicht sagen Klischee, aber schon so eine beständige Formel, die man hat. Aber was tatsächlich wirklich toll ist und ich finde, sie ist echte Entdeckung, ist die Hauptdarstellerin, Emma Myers. Also ich fand die schon bei Wednesday bemerkenswert und die ist sehr, sehr natürlich, ist sehr charmant als Figur, weil du nimmst dir tatsächlich diese Teenagerin, diese sehr neugierige, fast so ein bisschen altkluge, aber nicht unsympathisch, ist einfach sehr, sehr clever und nimmst dir das wirklich ab, dass sie dieses Trauma ist jetzt ein großes Wort, aber dass sie auch diese Vergangenheitsgeschichte, die sie ja in sich trägt, nicht ruhen lässt und antreibt, wirklich die Wahrheit über diesen Fall rauszufinden. Und sie macht das wirklich gut und ich finde, das macht wirklich Lust, ihr dann noch weiter bei den Ermittlungen zuzuschauen.
Also würdest du das Ganze nicht nur, also du würdest es auch für gehobenere Altersklassen empfehlen und nicht nur für Teenager.
Hiermit zugelassen, mit meinem Stempel, mit meinem Micha-TÜV. Nee, also tatsächlich kann man auch wirklich gut schauen, wenn man nicht dabei ist. Und was natürlich hier anders ist, ich hatte ja vorhin den ganz, ganz großen Vergleich aufgemacht mit Agatha Christie und das fand ich ganz spannend, dass diese Serie, und da hat sie mich tatsächlich in einem Punkt an Sherlock, an die von mir hochverehrte Serie Sherlock erinnert, weil auch diese Serie sehr offensiv mit Medien wie, oder mit Werkzeugen wie Handy und Computern umgeht. Und das fand ich ganz interessant, weil die Holly Jackson hat mal gesagt, sie findet das immer total upturned, wenn sie moderne Thriller liest oder schaut als Serie oder als Film und die Autorin oder der Autor lässt sich immer irgendwas einfallen, um Handys aus dem Spiel zu nehmen. Dann kein Netz, weil die vielleicht denken, ja, mit dem Handy ließe sich der Fall jetzt total schnell lösen, wenn man bestimmte Sachen googeln könnte oder den anderen anrufen könnte, um ihn zu warnen, wie auch immer. Und diese Serie umarmt tatsächlich diese moderne Technologie. Du siehst ganz oft, wo Leute halt irgendwelche Hinweise, also sie, dann die Pippa oder der Kollege, irgendwelche Hinweise in alten Instagram-Posts finden oder alte Nachrichten durchgehen und da auf irgendwelche Ungereimtheiten stoßen. Also das ist tatsächlich jetzt hier nicht verpönt, sondern es wird sehr, sehr zeitgemäß in die Handlung wirklich zentral eingewoben.
Finde ich sehr, sehr cool. Ich bin da, ich wurde jetzt gerade Sherlock angesprochen hast, habe ich mich gefragt, das war damals ja seiner Zeit weit, weit, weit voraus gefühlt, was diese Einbindung von Technik betrifft. Da frage ich mich allerdings, ob das dadurch auch schneller altert. Und wenn man sich das wenn man sich das jetzt anguckt und auch A Good Girl's Guide to Murder, ist die Frage, jetzt ist das cool, jetzt hast du diesen Instagram-Vergleich die ganze Zeit da, jetzt warten wir mal 5 Jahre, ob das in 5 Jahren auch noch so gut funktioniert oder ob es dann einfach doppelt so schnell gealtert ist. Wird sich zeigen.
Ja, sehr guter Punkt. Also das ist wahrscheinlich, es könnte gut sein, dass die Haltbarkeitszeit dann verkürzt, während halt die großen Klassiker der Krimi-Literatur und des Films halt da so ein bisschen unabhängiger sind. Aber das Problem bleibt, du musst als Krimi-Autor, musst du dir irgendwann die Frage stellen, beziehe ich das ein oder schaffe ich irgendwelche Wendungen, um halt diese Technologie irgendwie rauszunehmen, weil sich der Fall möglicherweise dann irgendwie ganz anders gestalten würde.
A Good Girl's Guide to Murder hat es drin gelassen und ist damit hochaktuell. Ob euch das gefällt, könnt ihr euch jetzt selber anschauen. Alle 6 Teile sind ab dem 30.08. in der ZDF-Mediathek verfügbar. Damit sind wir schon wieder am Ende der aktuellen Folge angekommen. Und Micha, Maxima war heute mein persönliches Highlight, vielleicht wie du mitbekommen hast. Und weißt du, was ich vergessen habe aufzugreifen? Zum einen, dass die schon eine zweite Staffel bestätigt haben. Da kommt eine zweite Staffel. Und zum anderen, was die Chemie der beiden so besonders macht, ist, die sind wirklich zusammen. Wusstest du das? Bitte
das
sag es mir gerade.
Sind sie, dann schließt sich natürlich die Frage an, sind sie durch die Serie zusammengekommen oder wurden sie als Paar gecastet?
Oh, nee, die wurden nicht als Paar gecastet. Lieber am Set, ja. Finde ich auch sehr schwierig, wenn die
bei
dann
der
irgendwann.
Crew immer beliebt. Ja. Bei der Filmcrew immer beliebt. Die drücken immer nur die Daumen, dass es bis zum Ende der Dreharbeiten hält, weil sonst gibt es Stress.
Hätte ich auch gedacht, das kann ja sehr, sehr schnell sehr, sehr unangenehm werden, wenn sie bei der zweiten Staffel dann schon nicht mehr zusammen sind. Aber
ja,
das erklärt.
Wird umbesetzt, knallhart.
Brauchen wir dann ein paar. Das erklärt wahrscheinlich auch, warum die Chemie der beiden so wahnsinnig toll ist. Also die haben das so am Set lange geheim gehalten, aber am Ende, wobei vielleicht sind sie auch erst nach dem Dreh zusammengekommen, who knows.
Das geht ja meistens schief, so mein Eindruck. Aber ja, spannend. Aber auch eine Gefahr. Als Produzent denkst du auch von denen, dann lass mal schnell die zweite Staffel machen. Also man wünscht ja den Leuten alles, immer nur das Beste, ne? Aber wenn du dann Leute hast, die Ex sind und mal schauen.
Ja, pressemäßig ist es natürlich das Beste, was dir passieren kann, ne? Wenn da jetzt gerade sehr, sehr viel drüber geschrieben wird. Genau. Wir haben es jetzt auch aufgegriffen.
Nee, also zum Yellow-Podcast hier.
Ja, also wir wünschen dieser Beziehung natürlich nur das Allerbeste. Micha klang jetzt sehr negativ, aber nein.
Ich drücke wirklich die Daumen. Also, und die wirkten auch total schön. Also total überzeugend, aber das sind natürlich auch Schauspieler, aber ich wusste jetzt nicht, dass sie zusammen sind.
Ja, also jetzt wissen wir es und bei Maxima und Willem Alexander hält es ja auch schon ein bisschen. Also von daher sind wir ja guter Dinge. Ob wir nächstes Mal auch wieder so eine schöne Liebesgeschichte dabei haben, wissen wir momentan noch nicht, weil wir noch gar keine Ahnung haben, was uns nächstes Mal tatsächlich begleiten wird. Aber das klären wir jetzt. Bis dahin wünschen wir euch erstmal viel Spaß beim Streamen der aktuellen Produktion, die wir vorgestellt haben. Und wir hören uns dann wieder am ersten Freitag des Septembers. Oh Gott. Gruselig, wir nähern uns dem Herbst jetzt mit sehr, sehr großen Schritten an.
Stimmt.
Macht's gut, wir freuen uns auf euch. Tschüss.
Tschüss.